Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn ich die Möglichkeit hätte und wir die Zeit dazu hätten, mal jetzt in die Reihen hinein Zettel zu verteilen und so eine Meinungsumfrage zu machen, was für ein Jesusbild hast du? Und wenn ihr alle jetzt künstlerisch richtig toll begabt wäret, einige sind das ja auch, ich weiß das nicht, ich ordne das nicht zu, dass ihr das wirklich dann auf diesem weißen Blatt in ein tolles Bild hineinbringen könntet. Was würdet ihr malen? Was würdest du malen? Was ist dein Bild von Jesus? Also wir müssen das jetzt gar nicht unbedingt zusammentragen, sondern ich will euch einfach mal auf so eine Spur bringen. Man hat ja eine Vorstellung. Was ist dein Bild von Jesus? Das wäre dann ein Symbolbild. Ist Jesus für dich der abgeklärte, souveräne, überlegene? Da stillt er den Sturm zum Beispiel. Ist er der Einladende, der die Arme offen hält, der Liebende? Wer ist mehr ein Lehrer? Oder ist es ein streitbarer Jesus? Wir hatten letzte Woche ja die Geschichte von der Tempelreinigung, wo er die Leute alle rausschmeißt. Der Ermahner? Oder ist es der aufbauende Jesus, der sich so ein bisschen hinbückt zu den Gebeugten am Rande, den Gescheiterten? Oder einfach ein Jesus, der immer in sich ruht? Ich lese den Predigttext, ein kurzes Stück aus Lukas 19, von Vers 41 an. Und ich hatte ja schon gesagt, für diese Passionszeit dachte ich mal, so Texte zu nehmen, die beleuchten, dass das Leiden Jesu sehr, sehr verschieden, sehr facettenreich war. Und so jetzt heute auch wieder ein Stück, wo wir sehen, woran Jesus gelitten hat. Als Jesus nahe hinzukam und die Stadt Jerusalem sah, es war noch vor seinem Einzug in Jerusalem, vor der Tempelreinigung, als er die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tage, was zum Frieden dient. Aber nun ist es verborgen vor deinen Augen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich her einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleichmachen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Jesus weint über die Stadt Jerusalem. Er wusste ja, was genau kommen würde, was ihm blühen würde auf diesem Kreuzweg, wie die Menge ihn zwar bejubeln, aber dann eben doch auch zu den Verleumdungen einfach schweigen würde, wie Judas ihn verraten und Petrus ihn verleugnen würde, das wusste er, trotz all des Guten, das er ihnen getan hatte, wie die Soldaten ihn mit Hohn und Spott überziehen, wie sie ihn quälen würden, wie sie ihn dann vor die Stadt schleppen und kreuzigen würden. Er kannte die Stelle genau, wo das sein wird, in wenigen Tagen. Aber über all das weint Jesus nicht. Er weint gar nicht über sich selbst, wie wir das oft tun, voller Selbstmitleid, weil die Welt so ungerecht ist und uns Unrecht tut. Lasst uns beten. Herr, wir sind oft nicht bereit, uns wirklich auf andere einzulassen. Unsere Anliegen sind uns immer näher als die der anderen. Vergib uns und schenke uns ein weiches Herz und einen neuen Sinn, dass wir nicht gleichgültig bleiben gegenüber denen, die dem Gericht Gottes entgegengehen, sondern dass wir allen das rettende Evangelium sagen. Amen. Ja, Jesus kommt an diese Stadt Jerusalem heran und was sieht er da eigentlich? Und was sahen die Jünger? Die Jünger sahen begeisterte Massen, einen triumphalen Einzug. Sie sahen eine unbezwingbare Stadt. Die Stadtmauern Jerusalems waren so sehr befestigt, dass manche der Meinung waren, diese Stadt sei uneinnehmbar. Einen prächtigen Tempel, riesengroß und leuchtend in der Landschaft. Aber was sah denn der Herr? Jesus sah nur oberflächliche Begeisterung bei den Leuten. Ein schneller Jubel und eine tiefe Unwilligkeit zur echten Buße. Er sah, dass sie alle im Begriff waren, einen riesengroßen Fehler zu machen. In 5. Mose 18 lässt Gott durch Mose sagen, ich werde euch einen Propheten erwecken wie mich, sagt Mose. Ne? Also einen Propheten, der mehr ist als nur ein Prophet, ein Befreier. Mose hatte ja die aus der Knechtschaft herausgeführt, wie mich, den sollt ihr hören. Und die Menschen ahnten, dass Jesus es ist. Wir lesen im Johannesevangelium an mehreren Stellen, dass im Volk das Gespräch war, ob Jesus der Prophet sei. Also wenn ihr das mal lest, dass die Leute überlegen, ob er der Prophet sei, dann wisst ihr jetzt erst 5. Mose 18. Der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ein zweiter Mose, der in die Freiheit führt. Jesus hatte die Bergpredigt gesprochen und die Leute waren erschüttert, wenn er diese Entgegensetzungen bringt. Ich aber sage euch, nicht? Ein anderer Mose. Sie ahnten alle, Jesus ist es, aber sie hörten nicht auf ihn. Nicht wirklich. Sie verwarfen ihn. Und auch nach der Auferstehung Jesu hörte Jerusalem nicht auf die Predigt der Apostel. Fast 40 Jahre noch, eine ganze Generation lang. Sie verfolgen die Gemeinde muss sich zerstreuen aus Jerusalem heraus. Und so kam dann die Katastrophe, als das schon so oft angekündigte Gericht Gottes über Jerusalem, über das Volk Gottes. Flavius Josephus hat diese Sache beschrieben in diesem Buch über den jüdischen Krieg, wie das da vonstatten ging. Nicht? Wie hunderttausende Pilger in diese Stadt gekommen waren zum Passafest und dann waren aber ja schon Aufstände gewesen und da kommen die Römer und belagern diese Stadt. Wörtlich, wie Jesus sagt, sie werden einen Wall um dich aufwerfen. Genau so ist es gekommen, weswegen viele Theologen heute sagen, die Evangelien sind nach 70 geschrieben, weil das ja so genau da steht. Nicht? Und da sagt man einfach, nee, das hat Jesus nicht vorher gewusst. Also das ist ja dann wirkliche Prophetie. Nicht? Also setzt man die Evangelien später an. Ist der einzige Grund. Ist der einzige schwerwiegende Grund, warum man sagt, die Evangelien sind spät. Ich halte von dieser Theologie überhaupt gar nichts. Also wenn Gott nicht weiß, was morgen geschieht, dann brauchen wir nicht an ihn glauben. Und so kam es dann, Josephus beschreibt dieses ganze Grauen, den Hunger in der Stadt mit so tiefen Abscheulichkeiten, dass selbst ein Fall beschrieben ist, wo ein Kind verspeist wurde, weil die Menschen so verzweifelt waren. Und dann arbeiten die Rammböcke Tag und Nacht an den Mauern, bis sie zerbröseln und es geht dann alles in Flammen auf. Hunderttausende Tote. Die Römer haben einfach kurzen Prozess gemacht. Dann. Die hatten die Faxen satt mit diesen Juden, die immer irgendwelche Aufstände gemacht haben und immer irgendwelche wegen irgendwelcher für römisches Empfinden sinnloser Dinge Volksaufstände waren, nur weil die ihre Standarten durch Jerusalem getragen haben mit den Feldzeichen. Der war gleich ein Riesenaufstand bei den Juden wieder, weil das nicht sein durfte. Die Bilder durften ja nicht sein und die Römer verstanden das nicht. Nicht? Und immer hatte man Ärger mit denen. Nun haben die da kurzen Prozess gemacht. Die Kreuze standen, soweit man sehen konnte. Und dann wurden die wenigen, die übrig blieben, noch verschleppt und im Reich zerstreut. All das wusste Jesus und er weint. Über dieses selbstverschuldete und selbstgewählte Elend. Und das ist nicht ein Weinen, wie ich das auch kenne. Dass man manchmal ergriffen ist, und gerade Männer weinen ja eigentlich dann nicht so oftmals, und dann rollt einem so eine Träne runter, nicht? Sondern hier steht ein Wort, das meint ein wirklich heftiges Weinen. Dass man geschüttelt ist, dass die Umwelt auch mitbekommt, dass da jemand weint. Heult oder flennt oder wie man das sagen würde. Jesus war sich da nicht so schade. Unser Männlichkeitsideal scheitert vollständig an Jesus. Das war schon wirklich ein Mann. Aber der konnte auch weinen. Machte sein Herz nicht hart. War nicht gleichgültig, wie wir das oft sind. Und obwohl dieses ganze Elend selbst verschuldet war, hatte er Mitleid. Er, der der Leidtragende war, er war ja der Leidtragende, er war der Messias. Ihn verwarfen sie, er würde ans Kreuz genagelt werden, er war der Leidtragende. Aber er hatte Mitleid aus Barmherzigkeit. Und er war bereit, auch das Leid zu tragen. Er war ja der Leidtragende in doppeltem Sinne, nicht? Denn er trug unsere Krankheit und unsere Sünde. Und wusste, dass Erlösung der Welt nur auf diesem einen Weg möglich war, dass er sein Leben in die Waagschale wirft für die total verblendete, verstockte, vor Gott verschuldete und bankrotte Menschheit. Und deswegen sagte Jesus, als er dann nach Golgatha ging, waren so viele Leute am Wegesrand, die Frauen weinten und klagten über ihn, ach, ein Jammer. Und was sagt Jesus? Weint nicht über mich. Weint über euch selbst und über eure Kinder. Weil Jesus wusste, was geschehen würde. Und sein Leiden, das hatte wenigstens einen Sinn. Denn er würde auferstehen und durch sein Leiden wird Frucht geschehen. Und viele, vielen wird ihre Sünden vergeben und sie werden das ewige Leben haben. Aber das Leid all dieser Ungläubigen am Straßenrand, die sich nicht bekehren wollten, das wird auch kommen und es wird ein sinnloses Leid sein, weil es überhaupt keine Frucht hervorbringt, sondern es wird ein Leiden sein, das in den Tod führt und dann in die ewige Pein der Verdammnis, weil sie nicht gehört haben, obwohl das Wort Gottes so deutlich sagt, den sollt ihr hören und sie hörten ihn nicht. Und da weint Jesus über die verlorenen Menschen. Ist das etwas, was zu deinem Jesusbild auch gehört? Jesus, der weint über die Verlorenheit der Menschen, sagt, ach, dass du doch erkenntest, was zum Frieden dient. Wir sind ja auch so blind oft und sehen das nicht, was zum Frieden dient. Die ganze Welt sucht nach Frieden, aber was dem Frieden dient, sehen sie nicht, verblendet. Konferenzen über Konferenzen werden abgehalten und am Ende verdienen immer die, die immer schon verdient haben am Krieg, nicht? Und Christus wird verworfen. Mein letzter Punkt, muss Jesus auch vielleicht über uns weinen? Zum Beispiel, weil wir nur einen ganz oberflächlichen Glauben haben? Denn die Leute hatten ja einen gewissen Glauben an Jesus im Volk, aber das war eben einfach leider nichts wert. Oberflächlich, dieser Glaube reichte nicht, der hatte keine Konsequenzen. Muss Jesus weinen über uns, weil wir in Wahrheit unbußfertig sind und weil wir seinem Ruf überhaupt nicht folgen? Oder muss er weinen über uns als Gemeinde, dass wir gleichgültig sind gegenüber der verlorenen Welt? Denn dieses ganze Elend Jerusalems ist ja in gewisser Hinsicht auch ein Sinnbild, nicht? Gottes Gericht ist ausgesprochen über seinem Volk, schon in den alttestamentlichen Propheten ist das alles beschrieben. Wie die Menschen sich verkriechen werden und sagen, Berge fallt über uns vor dem schrecklichen Zorn Gottes. Alles beschrieben schon in den Propheten, was da kommen wird. Und es ist ein Sinnbild auch für das Gericht Gottes, das über dieser Welt schwebt, über dieser selbstsicheren Welt. Und wir merken, dass es überall knistert, schon längst. Das Wort ist uns verkündigt. Gerade in Europa ist der Segen, der aus dem Evangelium herauskommt, ja immer noch greifbar. Man muss schon sehr verblendet sein und geschichtlich vollständig ungebildet, um nicht zu begreifen, dass aller Wohlstand und Freiheit und was wir hier in Europa genießen an Standards, was hier normal ist, dass wir das alles verdanken dem Einfluss der Bibel seit der Reformation. Und es wird allgemein verachtet und bekämpft. Jesus wird immer offener verspottet in unseren Medien. Es gibt kaum einen Aufschrei. Wäre eigentlich mal wert, dass die Menschen anfangen und schmeißen ihre Fernseher aus den Fenstern auf die Bürgersteige, weil sie sagen, wir sind nicht mehr bereit, das zu tolerieren, was hier immer gezeigt wird und wie unser Herr verspottet wird, unser Glaube mit Füßen getreten. Bekümmert uns das eigentlich, was dieser ungläubigen Welt bevorsteht? Oder haben wir uns damit arrangiert und leben einfach nebenher in einem unfassbaren Kompromiss? Im Propheten Zephania heißt es, wartet auf mich, spricht der Herr, Kapitel 3, Vers 8, bis auf den Tag, an dem ich als Kläger auftreten werde, denn mein Recht ist es, Völker zu versammeln, um meinen Zorn über sie auszuschütten. Gott wird die Völker versammeln, um seinen Zorn auszuschütten. Alle Glut meines Grimmes, denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden. Und das ist nicht eine Einzelstelle in der Bibel, sondern im Neuen Testament, in der Offenbarung des Johannes wird es aufgenommen, Kapitel 6, Vers 15 bis 17. Die Könige auf Erden, die Großen, die Oberen, die Reichen, die Gewalttätigen und die Sklaven und alle freien Menschen verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen, fallt über uns, verbeugt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns. Wer kann bestehen? Wird eine Zeit kommen, wo die Menschen merken, dass sie es mit Gott zu tun haben? Die ahnen das auch schon. Man bereitet uns schon darauf vor, indem man sinnlose Filme und Bücher herausbringt über Aliens, die kommen, damit man ja nicht von Gott reden muss. Und wenn die Gemeinde entrückt sein wird, wird die Welt schon ihre Antwort parat haben. Ist von Außerirdischen geholt worden. Und wenn die Sonne uns versenkt, wie es in der Offenbarung steht, und Gott sagt, er gab der Sonne Macht, die Menschen zu versengen auf Erden, dann ist es der Klimawandel. Und zwar nicht ein Klimawandel, den Gott schickt als Gericht, sondern ein Klimawandel, den die Menschen selber gemacht haben. Es ist alles darauf gepolt, Gott hinwegzudrängen, aber es wird der Tag kommen, wo sie es nicht mehr können und dann werden sie sagen, der schreckliche Tag des Zornes Gottes ist da und wir wissen nicht, wohin. Und die Gemeinde, wir, sind wir im Blick darauf gleichgültig? Ich meine, ja, wir sind eigentlich gleichgültig. Und wir sind vielmehr beschäftigt damit, unser sicheres und schönes Leben abzusichern. Darum sorgen wir uns, darüber heulen wir, wenn unser Wohlstand bedroht ist und unsere Freiheit. Da könnte man heulen, wenn es auf einmal 2,40 Euro kostet. Der Liter Sprit. Aber wir weinen nicht über die Verlorenen. Wir tragen kein Leid über so viel Verblendung. Wir können uns vielleicht vorstellen, mit Jesus dreinzuschlagen, wo wir etwas Falsches entdecken, das kritisieren, wie bei der Tempelreinigung. Aber als Jesus diese harte Kritik an den religiösen Führern seiner Zeit hatte und das alles aus dem Tempel rausgeschmissen hat und die Pharisäer Heuchler nannte, das hat er ja gemacht. Hatte er aber vorher über genau diese Menschen geweint, und zwar wirklich geweint. Und wahrscheinlich auch dieses Leid schon getragen, und wahrscheinlich hatte das alleine ihn berechtigt und bevollmächtigt, dann auch so hart mit ihnen ins Gericht zu gehen. Wir gehen oft mit Menschen hart ins Gericht, aber ohne, dass wir wirklich zutiefst erschütternd sind über ihren geistlichen Zustand und was ihnen bevorsteht. Auch selbst unter den Geschwistern, man ist manchmal empört, dann ärgert man sich übereinander, weil vielleicht auch jemand wirklich auf einem ganz falschen Gleis unterwegs ist. Aber bekümmert uns das? Dass man sagt, ich könnte heulen darüber? Oder sind wir dann einfach selbstgerechte Richter, Pharisäer? Dieser kleine kurze Text mit diesen wenigen Versen, wo Jesus weint über Jerusalem, hat sehr, sehr, sehr vieles uns zu sagen und fordert uns heraus und stellt uns viele Fragen. Schenke Gott durch seinen Heiligen Geist, dass diese Fragen uns bewegen. Amen.